Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute beim Weihnachtsgottesdienst stehen wir am Anfang einer neuen Predigtreihe über den ersten Johannesbrief. Und sehr passend zum Anlass des Weihnachtsfestes geht es in unserem Text um die Menschwerdung von Gottes Sohn. Der Predigtext ist abgedruckt auf dem Gottesdienstblatt. Wir lesen ihn zu Anfang gemeinsam. Da heißt es: Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen und was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Der Einstieg in diesen Brief, in diesen Text, erscheint im Grunde etwas abrupt. Es ist ein Brief, und wir erkennen das eigentlich von den Paulus- und Petrusbriefen anders, denn hier gibt es keine Begrüßung. Normalerweise stellt sich der Schreiber vor, er sagt, wer er ist, und im Grunde redet er auf seine Adressaten an. Aber hier erleben wir einen direkten Einstieg in die Botschaft des Briefes. Und im zweiten und dritten Brief des Johannes, da nimmt er sich auch die Zeit, eine Begrüßung an den Anfang zu setzen. Aber hier verzichtet Johannes auf die persönliche Vorstellung. Und es muss also irgendetwas ganz Dringendes sein, was ihm auf dem Herzen liegt, das Johannes den Gemeinden mitteilen wollte. Denn diese Einleitung fehlt in diesem Brief. Und dadurch ergibt sich natürlich auch die Frage, wer ist denn eigentlich der Schreiber des Briefes? Weil Johannes, wenn wir jetzt annehmen, er ist es, der Schreiber, stellt sich eben nicht vor. Aber wenn wir den Stil und die Wortwahl mit dem Evangelium des Johannes vergleichen, also den Stil von diesem Brief, den Einstieg in diesem Brief und diesen Brief dann eben auch im Stil mit den anderen Johannesbriefen vergleichen, dann wird es eben deutlich. Wir haben in der Lesung noch einmal den Anfang des Johannesevangeliums gehört, und das, so wie er hier anfängt mit was von Anfang an war, das wird ja im Johannesevangelium noch viel intensiver beleuchtet. Und deshalb können wir auch erkennen, wenn wir das Johannesevangelium weiterlesen und diesen Brief weiterlesen, dass im Grunde dieser Brief eine Fortsetzung vom Johannesevangelium ist. Also da, er macht im Grunde da weiter für die fortgeschrittene Gemeinde, macht er mit dem Brief dort weiter, wo er im Evangelium aufgehört hat. Und zum anderen erkennen wir, so wie er die Formulierungen in diesem Brief macht, dass es sich um einen Augenzeugen der Zeit, aus der Zeit Christi auf Erden handeln muss. Denn der Schreiber schließt sich selbst mit ein in eine Gruppe von Menschen, die Gemeinschaft mit Christus in dieser Welt hatte. Wenn wir uns das mal angucken im Text, im ersten Vers, da heißt es, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben. Und in Vers 2, wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen. Und in Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir. Heißt also, es ist jemand, der ganz nah dran war an Jesus Christus und eben nicht alleine ganz nah dran war, sondern mit einer Gruppe von Leuten. Und mit dieser Gruppe zusammen verkündigt Johannes, daraus ergibt sich, dass er im Grunde einer aus der Gruppe der Apostel sein muss, weil nur die Apostel, die waren so dicht an der Verkündigung von Jesus Christus dran. Und eben Stil und Wortwahl weisen eindeutig darauf hin, dass es sich eben nicht um Petrus handelt, sondern dass es eine Fortsetzung vom Johannesevangelium ist, dass es eben wirklich der Apostel Johannes ist. Und genau wie im Evangelium des Johannes weist auch dieser Brief in besonderer Weise auf Jesus Christus selbst hin. In Johannes 20, da heißt es, Johannes 20, Vers 30, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Das ist also auch der Anlass für diesen Brief. Denn in 1. Johannes 5, Vers 13, da schreibt Johannes, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Also es geht darum, lest diesen Brief und versteht und glaubt, dass Christus wirklich der Sohn Gottes ist, der auf dieser Welt, auf diese Welt gekommen ist. Als Johannes diesen Brief geschrieben hat, da war er schon ein recht alter Mann. Der Altersunterschied zu den Gemeindegliedern war vermutlich beträchtlich, denn er spricht sie in diesem Brief an verschiedenen Stellen immer wieder mit Kindern an. Ich würde euch nicht mit Kindern ansprechen, weil ich bin nun wirklich kein Stück älter als ihr. Und kaum. Jedenfalls nicht älter als alle. Aber Johannes macht das immer wieder und er macht es sogar fünfmal. Er spricht die Gemeinde mit Kindern, mit Kindlein an. Also da sehen wir irgendwo das Verhältnis zwischen ihm und der Gemeinde. Und entsprechend wird geschätzt, dass der Brief etwa 85 nach Christus entstanden ist und an die Gemeinden in und um Ephesus gerichtet war. Johannes hat viele Jahre in den Gemeinden gelebt und ihnen das Evangelium gepredigt. Aber jetzt können wir uns fragen, warum war es wohl nötig, ihnen diese Grundwahrheiten, die wir bis jetzt gehört haben, und die dieser Brief beinhaltet, noch einmal so ausdrücklich mitzuteilen? Hatten sie das Evangelium nicht beständig aus dem Munde des Apostels vernommen? Wenn wir diesen Brief ganz durchlesen, dann wird deutlich, dass in der Gemeinde, an die Johannes predigt, dass eben in der Gemeinde Christusleugner unterwegs waren. Die sind dort eingezogen. In Johannes 1, Vers, im 1. Johannes 2. Kapitel lesen wir, Verse 21 und 22, ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht. Er hat sie ja gepredigt. Sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Und wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Also, die Leugnung der Gottessohnschaft von Jesus, das war das Thema, um das es Johannes in diesem Brief geht. Denn das war ein Angriff auf den Kern des Evangeliums. Und Johannes nimmt eindeutig Stellung gegen die Irrlehrer der Gemeinde und schreibt im 4. Kapitel, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Und daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Die Gottessohnschaft vom Menschen Jesus wurde also in Frage gestellt zu der Zeit. Und das wirft für uns zwei Fragen auf. Einmal, wie konnte es dazu kommen? Johannes hat als Apostel das Evangelium gepredigt und doch hat sich die Gemeinde in eine andere Richtung entwickelt. Und die zweite Frage ist das für uns heute noch aktuell? Beantworten wir also die erste Frage. Wie konnte es dazu kommen? Was wurde an Jesus damals genau in Frage gestellt? In Johannes 4, Vers 2 heißt es, haben wir gerade gehört, ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. In der damals griechisch geprägten Welt war die Existenz von Göttern eigentlich nicht die Frage. Sondern es war einfach nicht vorstellbar, dass Götter Mensch werden konnten. Das heißt, einen menschlichen und eben als sündig betrachteten Leib annehmen würden. Das war die vorherrschende Meinung außerhalb der christlichen Lehre. Und damals gab es zwei Gruppen unter den Christen, die anzweifelten, dass Jesus der Sohn, als der Sohn Gottes, als Mensch geboren ist. Das waren einmal die Gnostiker, davon habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört, und die Duketisten. Die sind so ähnlich, ich erkläre das gleich noch ein bisschen genauer. Also beide Gruppen basieren auf den Ansichten des griechischen Philosophen Platon. Und Platon war der Auffassung, dass der Körper, also unsere fleischliche Existenz, keinen Wert hat. Wertvoll war für Platon nur die Seele. Tatsächlich wurde nach dieser Lehre der Körper als ein Gefängnis der Seele betrachtet. Wahre Erlösung gab es für Platon nur durch Befreiung der Seele vom Körper. Der Geist war also wertvoll und der Körper war wertlos. Und von diesen Gedanken war der damalige Zeitgeist geprägt, der sich eben auf die griechische Philosophie gründete. In der griechischen Umwelt, in der die Gemeinden dort lebten. Und eben entsprechend beeinflusste dieser Zeitgeist die Gemeinde. Das Evangelium wurde durch die Apostel verbreitet, doch von einigen Gliedern der Gemeinde wurde das Evangelium eben mit der zeitgenössischen Kultur vermischt. Das heißt, die haben geguckt, was passiert, was ist außerhalb der Gemeinde, was ist da angesagt, wie erklären die sich die Welt und wie passt das jetzt zu diesem Evangelium, was uns im Grunde, wenn wir aus der griechischen Schule kommen, was uns im Grunde nicht plausibel erscheint. Also wie können wir das zusammenbringen? Und diese Verbindung, dass sie eben das von außerhalb des Christentums mit dem Christentum zusammengebracht haben, diese Verbindung wurde dann eben als besondere und richtige Erkenntnis betrachtet. Und sie war bei den Menschen, die das dann gepredigt haben, auch mit geistigen Erfahrungen begleitet. Die Menschwerdung von Gottes Sohn wurde also als unmöglich und unvorstellbar ausgeschlossen. Also, wie konnte es dazu kommen? Dass diese Menschen, die ja auch aus der Gemeinde herausgekommen sind, zu dieser Auffassung kamen. Nun, sie haben eben versucht, ihren Verstand einzusetzen und haben gleichzeitig von besonderen Erfahrungen berichtet. Die christliche Lehre wurde mit dem verbunden, was zeitgenössische Lehre war. Und dann haben sie, was Wunder, andere Antworten gefunden als die Apostel. Obwohl die Apostel als Augenzeugen gelehrt haben. Sie haben also der Lehre der Apostel nicht mehr geglaubt, sondern haben ihren eigenen Erfahrungen und ihren eigenen Erkenntnissen mehr Glauben geschenkt. Es war also nicht die Frage, ob Christus Gottes Sohn war, sondern die Frage war, ob er wirklich als realer Mensch ins Fleisch gekommen war. Und damit kommen wir dann auch zur zweiten Frage. Ist die Frage der Gottessohnschaft Jesu für uns heute aktuell? Im Grunde ja. Aber eigentlich ist unsere Frage heute, die uns heute begegnet, eher andersherum. Denn heute sind im Grunde wenig Zweifel daran, dass Christus oder dass Jesus als Mensch zu der Zeit gelebt hat. Das wird gar nicht so sehr in Frage gestellt. Die Frage ist, beziehungsweise, das wird nicht in Frage gestellt, er wird sogar als besonders vorbildlicher Mensch betrachtet, der Liebe gepredigt hat, der Liebe gelebt hat, doch dass er eben von göttlicher Herkunft ist, das wird heute bei uns in Frage gestellt, weil eben überhaupt Gott in Frage gestellt wird. Neulich hatte ich ein längeres Gespräch mit einem Handballkollegen nach dem Training. Und über den Glauben, er hat mich angesprochen, wir waren erst noch 6 und kaum hatten wir das Thema angefangen, waren wir schwupps nur noch zu zweit. Die anderen mussten dann plötzlich alle weg, aber wir standen dann da noch eine Stunde und dann kam eben auch heraus, dass mein Gesprächspartner sehr wohl glaubte, dass Jesus gelebt hat, doch dass eben diese Gotteskindschaft, die war für ihn unvorstellbar. Und sie gehörte für ihn einfach in den Bereich der Mythen. Vielmehr sah er Jesus auf einer Stufe etwa mit dem indischen Freiheitskämpfer und Staatsmann Mahatma Gandhi, der Mitte des 20. Jahrhunderts Indien auf friedlichem Wege in die Unabhängigkeit von der englischen Krone geführt hat. Zweifellos eine beachtliche Leistung, aber eben das Mahatma Gandhi erhebt ja so keinen göttlichen Anspruch. Jesus Christus schon. Und eben dieser göttliche Anspruch, der wird einfach negiert und da wird gesagt, das ist nicht vorstellbar. Weil eben die Existenz Gottes entweder völlig bestritten wird oder wenigstens so, wie es in der Bibel beschrieben wird. Das wird in Frage gestellt. Weil an einen gewissen Gott glauben viele, dass irgendwie eine übernatürliche Macht da ist. Aber dass diese Macht seinen eigenen Sohn auf diese Welt schickt, das ist eben nicht vorstellbar. Also heute bestimmt uns in der Regel nicht die Lehre Platons, das ist ein Unterschied zur Zeit, wo Johannes geschrieben hat, sondern heute haben wir eigentlich den Humanismus, der uns prägt. In der Schule wird die humanistische Weltsicht gelehrt, dass es eben Gott nicht gibt und der Mensch im Mittelpunkt des Universums steht. Diese Sicht ist auch in die christliche Welt eingezogen und die Mehrzahl der Theologen betrachtet die Bibel historisch kritisch. Und diese Theologen versuchen eben dann die Bibel in das Korsett von Humanismus und in der Folge auch in die Theorie der Evolution zu zwängen. Die Bibel wird also in unserer Zeit massiv in Frage gestellt. Die Enklaven der Bibeltreuen werden immer kleiner. Weil der Zeitgeist mit immer neuen Angriffen auf die Glaubwürdigkeit der Bibel und damit auf die Existenz Gottes losgeht. Unsere Frage ist heute also nicht mehr, ist Jesus wahrer Mensch geworden? Sondern ist er der menschgewordene Sohn Gottes? Johannes beantwortet in seinem Brief beide Fragen. Doch zunächst wollen wir uns die Bedrohung ansehen, die den Gemeinden drohte, die von den Gnostikern ausging. Also, das Wort Gnostiker, das kommt vom griechischen Wort Gnosis und bedeutet Erkenntnis. Es sind also die Gnostiker, die schon dem Namen nach eine besondere Erkenntnis haben. Basierend auf die griechische Philosophie halten die Gnostiker alles Materielle für böse. Der Körper des Menschen ist schlecht, aber der Geist ist gut. Denn Gott ist gut und weil Gott Geist ist, ist Gott eben körperlich nicht vorstellbar. Die haben also dann wirklich das Gute und das Schlechte, das kann nicht zusammenkommen und deshalb kann eben ein Körper, der schlecht ist, nicht zu dem guten Gott kommen, sondern nur der Geist. Eine Verbindung zwischen Gott und dem Körper wäre eine Verbindung von dem Guten und dem Bösen und das war eben außerhalb der akzeptierten philosophischen Denkmodelle. Gott kann also niemals in etwas Fleischliches oder Böses kommen. Entsprechend kann Jesus auch nicht der fleischgewordene Sohn Gottes gewesen sein. Und wer auch immer Jesus Christus war, er konnte, wenn er wahrer Gott ist, nicht aus menschlichem Fleisch und Blut sein, denn das war etwas Böses und entsprechend konnte der Sohn Gottes nicht in etwas Fleischliches gekommen sein. Erlösung war für die Gnostiker nur durch die Trennung des Geistes vom Körper möglich und das konnte nur durch Erleuchtung der eigenen Seele geschehen. Die Ablösung des Geistes vom Körper konnte nur durch Erkenntnis geschehen. Und deshalb waren für die Gnostiker auch die geistlichen Erfahrungen so wichtig, weil sie damit eben zusätzliche Erkenntnis bekamen. Nur damit bestritten die Gnostiker eben nicht nur die Fleischwerdung Gottes in Jesus Christus, sondern auch den Erlösungsweg des Evangeliums durch das Opfer Christi am Kreuz. Denn ihr Erlösungsweg ging auf dem geistlichen Wege. Und neben dem Gnostizismus gab es auch noch den Doketismus, der sich auf der gleichen Lehre der Unvereinbarkeit Gottes mit einem bösen und sündigen menschlichen Körper gründete. Also war eben auch war eine echte Fleischwerdung Gottes als Jesus unmöglich. Der Doketismus, der hatte die Lehre, dass Jesus Christus nur scheinbar einen physischen Körper hatte. Es schien also nur so, als hätte Christus einen fleischlichen Körper. Es war das Verständnis der Doketisten, dafür das Verständnis der Doketisten unmöglich, dass Gott am Kreuz körperlich leiden konnte. Es sah zwar so aus, als hätte Jesus am Kreuz einen Körper, aber es war kein Körper. Denn Christ, Sie haben ja schon gesagt, ja, das war Gott, das war Gottes Sohn. Aber er war eben nicht Fleisch geworden, sondern es war eine Erscheinung, eine dauerhafte Erscheinung. Also beide Gruppen, die Gnostiker und die Doketisten, waren sich einig, das volle Menschsein Christi abzulehnen. Und diese Lehre, die wurde in der Gemeinde populär, weil sie im von griechischer Philosophie geprägten Umfeld der Gemeinde damit auch mehr Verständnis erwarten konnten, aber es auch selber im Grunde besser nachvollziehen konnten, weil sie waren ja auch mit dieser griechischen Philosophie, mit diesen Denkmodellen aufgewachsen. Beide Philosophien führen dann auch in eine veränderte Ethik, also einen anderen Umgang mit Sünde. Eine Fraktion meinte, sie müsste ihren bösen Körper durch Askese und Geißelung im Zaum halten. Eine Folge war dieser Selbstsüchtigung war sexuelle Enthaltsamkeit und damit verbundene Ehelosigkeit. Denn alles, was den Leib befriedigte, wurde als böse angesehen und lenkte davon ab, die eigene Seele zu erleuchten. Andere fanden eine genau entgegengesetzte Lösung und sie waren dann eher lustgesteuert. Basierend auf der Annahme, wenn der Körper böse ist, kann er auch nicht in eine Beziehung zu Gott treten. Und Nähe zu Gott kann also nur der Geist aufnehmen und nicht der Körper. Also interessiert sich Gott auch nicht für den Körper. Und entsprechend kann ich mit meinem Körper machen, was ich will. Ich kann also die Gebote Gottes mit meinem Körper übertreten, ohne Schaden zu nehmen. Denn der Leib wird ohnehin einmal verfallen. Also kann ich jede erdenkliche Lust ausleben. Und dieses Ausleben endete häufig in Unmoralitäten, die oft auch noch Gegenstand von Gottesdiensten wurden. Und im dritten Kapitel schreibt Johannes mit Bezug auf diese Auswüchse: Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer Recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen. Denn sie sind von Gott geboren. Das ist also eine ganz klare Gegenposition. Johannes schreibt dies so ausdrücklich an die Gemeinden, weil eben die Irrlehren aus den Gemeinden heraus entstanden sind und dort populär geworden sind. Die Irrlehren haben sich geprägt durch den damaligen Zeitgeist in den Gemeinden entwickelt. Und schauen wir auf das Alter der Gemeinde, die so in der Regel dann zwischen 40 und 50 nach Christi gegründet wurden, so war jetzt im Jahr 85 nach Christi die Gründergeneration in den Gemeinden vermutlich aus Altersgründen schon abgetreten. Und jetzt kamen neue, jüngere Brüder in die Verantwortung und diese waren dann eben nicht mehr so fest in der Schrift gegründet. Sie ließen sich beirren von der Welt, in der sie lebten, und insofern gab es dann eben auch damals schon das Problem mit der zweiten und dritten Generation nach Gründung von Gemeinden. Dass dann einfach die Ernsthaftigkeit des Kampfes so mitunter nicht mehr vorhanden ist. Und diese Entwicklung sehen wir heute auch in vielen evangelischen Freikirchen, die zunehmend liberale Tendenzen zeigen oder schon liberal geworden sind. Auch dort lauert die Gefahr von innen. Gerade in unserem Land, wir haben keine Verfolgung zu fürchten. Wir haben keine Gefahr von außen, sondern unsere Gefahr ist immer wieder die Schwächung von innen durch Streit in der Gemeinde über im Grunde nebensächliche Dinge, wie zum Beispiel das Singen von modernen und alten Liedern oder persönliche Streitereien, die durch Stolz entstehen, durch mangelnde Versöhnungsbereitschaft nicht beendet werden, sondern die Arbeit für das Reich Gottes in der Gemeinde behindern oder unmöglich machen. Auch dazu hören wir einen Appell vom Johannes im 2. Kapitel. Vers 9 heißt es, wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Aber häufig sind es eben auch theologische Fragen, die uns in der Gemeinde entzweien. Hier denke ich besonders an die Fragen der Erwählung und des freien und unfreien Willens. Die unterschiedliche Beantwortung führt dann in die Tauffrage. Oder es sind Fragen der Endzeit. Und auch Streitfragen, die vom Zeitgeist in die Gemeinde getragen werden, sind der Feminismus, hier unter anderem die Frauenordination, oder die Frage nach Scheidung und Wiederheirat, beziehungsweise das Zusammenleben ohne Trauschein. Wir beschäftigen uns in den Gemeinden viel mit diesen Dingen, anstatt unsere Kräfte in der Verbreitung des Evangeliums zu bündeln. Stattdessen streiten wir uns intern und verbrauchen unsere Kräfte mit inneren Kämpfen. In den Gemeinden in Ephesus war das Problem eindeutig, dass Irrlehren aus den Gemeinden heraus entstanden sind, die unter dem Einfluss der griechischen Philosophie die Menschwerdung Gottes, von Gottes Sohn abstritten. Und deshalb hat Johannes gleich in der Einleitung zu seinem Brief klargestellt, dass der Mensch Jesus Gottes Sohn war. In Vers 1 heißt es, was von Anfang an war. Jesus hatte also eine ewige Existenz. Er war beim absoluten Anfang der Schöpfung dabei, wie wir es eben auch im Johannesevangelium zu Anfang lesen. Er ist ewig. Er ist Gottes Sohn von Ewigkeit her. Und damit hatte Johannes schon einen wesentlichen Punkt in Bezug auf die Göttlichkeit Christi gesetzt. Denn Christus war von Anfang an. Und direkt anschließend bestätigt er die Fleischwerdung des Gottessohnes durch die Betonung des Wir. Denn damit schließt er die anderen Apostel ein, die ebenfalls bezeugen können in Vers 1, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, was wir betrachtet haben, unsere Hände betastet haben. Dieses direkte Hören und Sehen und Betrachten und Betasten betont die Realität Christi. Das können wir nur mit etwas machen, was auch wirklich physisch vor uns ist, wie dieses Pult. Damit sehen wir einen klaren Gegenpunkt zu den Gnostikern und Dokletisten. Jesus hat wirkliches Fleisch angenommen. Er ist keine Fiktion, er ist keine Spinnerei. Jesus war realer, wahrer Mensch. Und nicht nur eine Erscheinung, die aussah wie ein Mensch. Und in Vers 2 fährt er mit der Bekräftigung fort. Wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Und hier zieht er noch einmal die Verbindung von Christus und Gott. Denn Christus war bei Gott und ist auf diese Welt gekommen und ist uns hier erschienen. Das ist dann der Grundstein für seine Argumentation, die dann in dem gesamten Brief folgt. Christus war und ist ewig beim Vater, von Anbeginn bis zum Ende der Zeiten. Er war bei Gott und ist als Jesus, Sohn Gottes, in diese Welt gekommen, in der ihn viele hören, sehen, betrachten und betasten konnten. Und das, was die Jünger in den 3 Jahren seines öffentlichen Dienstes von Jesus gehört haben, das geben sie weiter als Botschaft der Apostel. In Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Es geht in dieser Botschaft um die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Es geht hier um das Heil. Und Johannes macht deutlich, dieses Heil gibt es nur in der Gemeinschaft mit Christus und durch sein Wort, das er in seiner Zeit auf der Erde verkündet hat. Es gibt keine anderen Mittel. In Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit Christus gibt es nur durch das Wort der Apostel. Und Christus hat selbst zu seinen Jüngern gesagt, in Lukas 10, Vers 16, wer euch hört, der hört mich. Wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Christus selbst gibt den Aposteln also die Vollmacht zur Verkündigung. Das bedeutet, jeder, der sich auf Christus beruft, muss auch auf das Wort der Apostel hören. An ihnen geht kein Weg vorbei. Und durch das wiederholte Wir nimmt Johannes die anderen Apostel in sein Zeugnis mit hinein und verschafft seinen Aussagen dadurch zusätzliche Geltung. Er macht klar, sucht ihr das Zeugnis von Christus, so hört auf unsere Worte. Hört auf die Worte der Apostel. Wir haben leibliche Gemeinschaft mit Christus gehabt. Er war wahrer Mensch in der Zeit auf dieser Erde und er ist gleichzeitig wahrer Gott, der uns, die Apostel, bevollmächtigt hat, das Evangelium zu verkünden. Und im Umkehrschluss bedeutet das, dass wir nach der Kreuzigung und Auferstehung Christi nur durch die Verkündigung der Apostel, also für uns heute aus der Bibel, den Willen Christi erfahren können. Außerhalb der Schrift können wir nichts Verbindliches erfahren. Kontakt zu Christus bekommen wir nur durch sein Wort. Außerhalb seines Wortes ist Christus nicht zu finden. Nehmen wir das Wort der Apostel auf, so können wir das ewige Leben bekommen. Lassen wir uns durch unsere eigenen Erfahrungen leiten, so irren wir ab. Um gerettet zu werden, brauchen wir also keine Erleuchtung. Wir brauchen keine tieferen Erkenntnisse. Wir brauchen keine höheren Erfahrungen oder wir brauchen auch keine Träumereien. Wir brauchen auch keine besonderen Bekehrungserlebnisse oder Wiedergeburtsgefühle. Denn das findet alles in unseren Gedanken statt, in unserer Gefühlswelt. Und das kann eben sehr vergänglich sein. Wir dürfen daran nichts festmachen, sondern wir können das Einzige, woran wir es festmachen dürfen, ist das Wort Gottes. Das Wort Christi, aufgeschrieben als Zeugnis der Apostel. Wir müssen also darauf achten, dass wir uns eben nicht von unseren eigenen Gefühlen, von unseren Erfahrungen, von unseren Befindlichkeiten leiten lassen, sondern dass wir von uns wegschauen und dass wir allein auf das Wort der Bibel schauen. Nehmen wir den Weg, den die Heilige Schrift vorgesehen hat, dann benötigen wir keine alternativen Methoden. Also fassen wir noch einmal zusammen. Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Das ist die Botschaft des ersten Johannesbriefs. Und Johannes schreibt an Gemeinden, aus denen heraus die Göttlichkeit vom Menschen Jesus bzw. die Menschlichkeit des Gottessohnes Jesus angezweifelt wurde. Deshalb betont Johannes, dass Jesus der Ewige ist, der von Anfang an war und menschliche Natur angenommen hat. Jesus Christus ist als ganz realer Mensch über diese Erde gegangen. Er war zu sehen und zu hören und zu betasten. Und Johannes liefert ein glaubhaftes Zeugnis vom Menschen Jesus Christus, mit dem er in dieser Welt Gemeinschaft hatte und auch jetzt hat er noch Gemeinschaft mit dem auferstandenen Christus, der in Ewigkeit beim Vater ist. Er erläutert es im Detail im Johannesevangelium Und im Grunde fasst er es jetzt hier in den ersten vier Versen noch einmal zusammen. Gleichzeitig weist Johannes darauf hin, dass die Gemeinden selbst ebenfalls nur in ihrer Verbindung zu Christus an diesem Heil teilhaben können. Nur wenn sie ebenfalls glauben, dass Jesus Christus wahrer Mensch und wahrer Gott ist, dann werden sie volle Gemeinschaft haben. Als Mittel zu dieser Gemeinschaft darf ihnen nur das Wort Gottes dienen, das von den Aposteln vollmächtig übermittelt wird. Es gibt keine Offenbarung neben der Verkündigung durch die Apostel für uns, die für uns aufgeschrieben ist in der Bibel. Und in Vers 4 bekräftigt Johannes nochmals, dass eben diese Verkündigung der Gottessohnschaft von Jesus Christus und des Evangeliums eine Freude ist. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Insbesondere mit dem Blick auf die Gemeinden, die diesen Brief erhalten und denen er zum Segen werden soll. Johannes schämt sich des Evangeliums nicht und ruft mit Freude zum rechten und rettenden Glauben auf. Jesus Christus ist als wahrer Mensch und wahrer Gott in diese Welt gekommen. Und das ist die Grundlage des Evangeliums. Und das ist die Weihnachtsbotschaft, die wir ebenfalls mit der gleichen Freude verbreiten sollen, wie Johannes es getan hat. Und diese Botschaft gipfelt dann im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief, im 4, Vers 9, in: Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen jetzt das nächste Lied.